Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
gefühlte Knappheit, Wohnungspoker in Thüringen, Seenotretter Müller, was den Entwicklungsminister bewegt, Problemzone, Kassels rechte Szene. Heute mit Johanna Herzing.
Guten Abend, schön, dass Sie zuhören. Sie werden es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber auch im Deutschlandfunk und sogar im DLF-Magazin passieren Fehler. Ganz, 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 ganz selten natürlich nur, aber es kommt vor. Ende letzten Jahres zum Beispiel, da haben wir Ihnen einen in Europa noch eher unbekannten, aber ziemlich beschwingten bayerischen Rockmusiker vorgestellt. Und zwar als sehr wahrscheinlichen künftigen EU-Kommissionspräsidenten. Vielleicht erinnern Sie sich, die Rede ist von Manfred Weber und das war damals sein Sound.
Grüß euch, Abedere. So, wir sind die Peanuts, dürfen euch jetzt einladen. Ihr wisst, beim Auftakt in den Abend ist immer das Beste, gleich heiß zu starten. Deshalb kommt's vierer zum Tanzen, Albert Hammond. It never rains in Southern California. Got on
board a Tja, in Südkalifornien regnet es vielleicht nicht, dafür aber in Brüssel. Für Weber gab es da einen heftigen Schauer und inzwischen steht fest, er wird erstmal nicht Kommissionspräsident werden, auch wenn er, und das soll hier auch noch gesagt sein, natürlich sehr viel mehr kann als nur Rocker. Weber hat im EU-Parlament ganze 15 Jahre auf dem Buckel, davor war er für die CSU im Bayerischen Landtag. Er gilt gemeinhin als höflich, kollegial, anständig. In Webers Heimat, in Niederbayern, finden die Menschen all das natürlich auch. Und dass Weber nun erstmal leer ausgeht bei der Brüsseler Jobverteilung, das sei ja wohl das Letzte. Michael Watzke hat sich umgehört.
Ich darf Sie begrüßen zu der heutigen Veranstaltung im Rahmen der Werkstattgespräche.
Mittwochabend beim Ochsenwirt in Niederbayern. Hier trifft sich der CSU-Kreisverband Landshut. Thema ist eigentlich Infrastruktur und Verkehr. Aber die Emotionen gehen beim Thema Weber und von der Leyen an die holzgetäfelte Decke.
Ein Betrug am Wähler ist das meiner Meinung nach, was da hier geschehen ist.
Da werden wir ja vorgeführt als Wähler. Die haben getrommelt, dass wir zur Wahl gehen. Und dann geht er als Wahlsieger hervor. Und dann heißt April, April, wir haben jemanden aus dem Hinterstübchen. Was soll denn das? Da können es doch ganz Europa an die Wand hauen.
Es tut mir sehr leid, weil da ist für die Politik viel verloren gegangen.
Zur nächsten Europawahl, ich gehe nicht mehr.
Wir haben Kandidaten gehabt, die zu wählen waren. Und jetzt fallen die Kandidaten alle raus und man zaubert aus dem Hut eine Frau, die die schlechteste Bundesministerin war im Verteidigungsministerium, die wir je hatten.
Besonders hier im Südosten des Landes schlagen die Wellen der Empörung hoch. Denn der Niederbayer Manfred Weber, keine 15 Kilometer entfernt geboren, ist für die Anwesenden einer der unseren, sogar für Nicht-CSUler.
Das war ja ein wirklicher Weber-Effekt da und auch aus meinem Bekanntenkreis haben manche Leute ihn gewählt, obwohl sie sonst nicht unsere Partei wählen.
Der hat die Drecksarbeit gemacht dort und der ist ja überall da gewesen. Der hat den Wahlkampf gemacht und ist natürlich in die Länder auch mal angefahren. Und er hat die Sache gut gemacht. Und dass man dann den Mann so abserviert in der Sache, das ist nicht richtig.
Ja, sicher stehen wir hinter ihm.
Viele Niederbayern fühlen sich in ihrem Stolz verletzt. Manche, wie Christian Dulleschal, frischgebackener EU-Abgeordneter der CSU, schlagen Manfred Weber sogar als nächsten Bundeskanzler vor. Er könnte das, sagt Dulleschal. Doch beim Ochsenwirt in Landshut überwiegt der politische Realismus.
Ja, das ist am Abstecker. Sektor, wir haben nicht viel Chancen mehr.
Andere sagen, Weber sei jung, gerade mal 47 Jahre alt. Er könne in 2 Jahren EU-Parlamentspräsident werden oder in die Landespolitik wechseln. Darüber allerdings wäre Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vermutlich nicht so begeistert. Der CSU-Chef hat seinen innerparteilichen Konkurrenten pflichtschuldig unterstützt. Als klar wurde, dass es nichts wird mit dem EU-Chefposten, kritisierte Söder den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Hinterzimmerpolitik. Es klang, als sei die CSU schon immer eine geradezu europa-euphorische Partei gewesen.
Man hat bei diesen Verhandlungen wenig gemerkt von dem europäischen Geist, den Millionen von Wählern eigentlich in die Europawahl hineingetragen haben. Das, glaube ich, ist neben einer Personalfrage, die uns als CSU schmerzt, dass dieser Impuls für Europa, dass der eigentlich völlig ignoriert wurde.
Hätte Söder auch einen katalanischen oder dalmatinischen Spitzenkandidaten so feurig verteidigt? An der CSU-Basis registrierte man, was Söder nicht tat, nämlich lautstark Kritik an der Bundeskanzlerin üben.
Söder steckte auch in einem gewissen Dilemma. Union ist Union und wenn er frei wäre, man könnte ja wesentlich besser auftreten, aber kann er ja nicht.
Unsere Merkel, die hätte schon etwas besser auftreten braucht.
Der Söder hat ihn an und für sich sehr unterstützt. Der hätte Frau Merkel als Kanzlerin da viel mehr schauen müssen, oder was, dass da die Bahnen richtig ins Laufen kommen.
Jetzt ist es in den falschen Bahnen. Da sind sie sich in der niederbayerischen CSU einig. Ursula von der Leyen, die Nachnachfolgerin des CSU-Verteidigungsministers von Guttenberg, war hier noch nie beliebt.
Wer versagt, wird auch noch befördert. Und das ist ein No-Go.
Die von der Leyen war eine totale Notlösung. Jetzt haben wir sie. Und ich glaube aber persönlich selber, dass es am Dienstag, glaube ich, ist die Abstimmung und dass sie keine Mehrheit bekommt.
Nächste Woche entscheidet das EU-Parlament, ob Ursula von der Leyen statt Manfred Weber die neue EU-Kommissionspräsidentin wird. Die Kanzlerin sagt,
dass ich als Regierungschefin alles daran setze, dass Ursula von der Leyen, soweit es in meinem Einflussbereich steht, auch möglichst eine gute Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt. Dafür wird sie in den nächsten Tagen auch die notwendige Überzeugungsarbeit leisten. Und so wie ich Ursula von der Leyen kenne, hat sie da eine Menge in petto und viele Vorschläge und Ideen.
Am Ende werden auch die Europaparlamentarier der Christsozialen für die Uschi stimmen, wie die Niedersächsin in Brüsseler CSU-Kreisen genannt wird. Sogar Manfred Weber lobt Ursula von der Leyen und verkneift sich sogar jedes böse Wort über Merkel.
Mit Angela Merkel war ich in all den Stunden, Tagen, die jetzt hinter uns liegen, in enger Abstimmung. Ich konnte da immer auf sie bauen und immer auf sie vertrauen. Wir haben da miteinander die Entscheidungen gefällt, die angestanden sind.
Anstand. Das zeichne Manfred Weber aus, sagt einer an der niederbayerischen CSU-Basis. Fast schon zu anständig sei der Manel für die Politik. Denn es sei doch völlig klar,
dass Merkel von Haus aus Weber nicht wollte.
Und deshalb solle sich die CSU ihr Stillschweigen auch bezahlen lassen. Denn sollte es von der Leyen in Brüssel doch schaffen, dann werde im Bundeskabinett ja demnächst ein Ministeramt frei. Das könne die CSU hervorragend besetzen, zur Not sogar mit einem Herrn von und zu Guttenberg.
Die Niederbayern schwören Rache für Weber. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke war das mit Stimmen von der CSU-Basis.
Das heißt dann oft, in Bayern gingen eben die Uhren anders. Das stimmt, sie gehen bei uns richtig.
Ein Jahr ist es her, da wurden in München vor dem Oberlandesgericht die Urteile gesprochen in einem Prozess, der in den Medien bald Mammutprozess hieß. Damit war vor allem gemeint, dass der NSU-Prozess, denn um den geht es, besonders aufwendig war. Zeitintensiv, kostenintensiv, ein riesen organisatorischer Aufwand. Vor allem aber war das Verfahren eine enorme gesellschaftliche Herausforderung und vielleicht ja auch Überforderung. Tatsache ist, noch immer sind viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob ausreichend geklärt ist, wie groß das Netzwerk des NSU tatsächlich war oder ist und insbesondere, ob es unschädlich gemacht werden konnte. Fragen, die seit einigen Wochen nochmal an Brisanz gewonnen haben, und zwar wegen des Mords am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Aus Bayern heißt es jetzt vom dortigen Verfassungsschutzpräsidenten, es müsste dringend ermittelt werden, ob es eine Verbindung zwischen dem NSU und dem Mordfall Lübcke gibt. Dass es in Kassel eine ziemlich aktive rechtsextreme Szene gibt, davon war in letzter Zeit ja zu hören. Wie sie aufgestellt ist, dazu unser Landeskorrespondent in Hessen, Ludger Fittkau.
Der Sozialpädagoge Malte Lantsch arbeitet seit 15 Jahren beim staatlich geförderten mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Kassel. Er gilt in Nordhessen als einer der besten Kenner der gewaltbereiten Neonazi-Szene. Die größten Sorgen bereitet ihm seit längerem die Gruppe Combat 18. In der Region Kassel leben einige Mitglieder dieser international agierenden Neonazi-Gruppe.
Ich halte die Strukturen von Combat 18 für extrem gefährlich. Sie verfolgen rechtsterroristische Ideen. Sie haben führerlosen Widerstand ausgerufen oder propagieren es als Strategie. Das heißt, dass sich kleine Gruppen bilden, die nicht bundesweit vernetzt sind, sondern selbstständig Aktionen durchführen sollen. Das ist schon so der harte Kern der militanten Neonazi-Szene aus Deutschland, die sich da versammelt.
Eine der Führungsfiguren von Combat 18, der nordhessische Neonazi Stanley R., soll schon 2006 mit den Rechtsterroristen vom NSU Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos seinen Geburtstag in Kassel gefeiert haben. Schon seit fast 30 Jahren gibt es eine relativ konstante Altszene gewaltbereiter Rechtsextremisten in Nordhessen, so Malte Lantsch. Sie habe sich nach dem Mauerfall gebildet.
In einem gesellschaftlichen Klima, wo es auch eine rassistische Zuspitzung gab, denkt man da nur an Mölln, Rostock-Lichtenhagen und ähnliche Pogrome, die es damals gab, die dann in den 2000ern noch politisch aktiv waren, dann unauffälliger wurden, aber nie ausgestiegen sind und weiterhin Kontakt untereinander gehalten haben, die jetzt in dem aktuellen gesellschaftlichen Klima wieder motiviert sind oder ein neues Selbstbewusstsein finden, wieder politisch aktiv zu werden und genauso radikal wie in den 90ern verhalten und auch gewaltbereit sind.
Ja, es gibt in Kassel seit Jahrzehnten eine verfestigte Nazi-Szene.
Sagt auch Adrian Gabriel. Der Politologe ist wissenschaftlicher Referent der linken Landtagsfraktion im hessischen Parlament.
Die handelnden Personen sind oftmals die gleichen, mit extremen Straftaten, mit einer Bekennung zum Nationalsozialismus, Militanz und ein riesen Register an Straf- und Gewalttaten.
Adrian Gabriel weist darauf hin, dass einige der gewaltbereiten Kasseler Neonazis bereits rings um die 1995 verbotene Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, kurz FAP, aufgefallen waren.
Aus dem ehemaligen FAP-Umfeld, Blood and Anna, Combat 18, Freier Widerstand Kassel, die Kameradschaft Kassel, der Sturm 18, Verbindungen nach Niedersachsen, nach Thüringen, nach Dortmund, all das ist ja über Jahre nachgewiesen und das ist jetzt auch wieder das Umfeld, aus dem offensichtlich der Lübcke-Mord begangen wurde.
Es ist womöglich auch das Umfeld, aus dem heraus der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, am 6. April 2006 den deutsch-türkischen Internetbetreiber Halit Yozgat in Kassel ermorden konnte. Denn im Fall Lübcke sitzt aktuell Markus H. in Untersuchungshaft, der dem Hauptverdächtigen Stefan E. den Kontakt zu einem Waffenhändler verschafft haben soll. Er war der Polizei bereits nach dem Mord an Halit Yozgat aufgefallen. Damals hatte er sich sehr häufig auf einer Homepage der Polizei über den Kasseler NSU-Mord informiert. Man verhörte ihn und verfolgte diese Spur dann nicht weiter. Wie so viele andere nicht, so Adrian Gabriel. Er hat für die hessische Linksfraktion auch jahrelang die Arbeit im Wiesbadener NSU-Untersuchungsausschuss vorbereitet.
Wir waren ja immer wieder verwundert im NSU-Ausschuss, um wie viele Akten wir kämpfen mussten, wie viele Geheimhaltungs- und Schwärzungsvorschriften es da gegeben hat. Natürlich haben wir da vieles erfahren, über das wir aber einfach nicht reden dürfen, weil es der Geheimhaltung unterliegt. Man wusste sehr viel über die Militanz der Szene. Man ist ja auch, das konnten wir öffentlich machen, massenhaft Hinweisen auf Waffen, Sprengstoff, auf Untergrundstrukturen, auf rechtsterroristische Strukturen, auf allgemeinen Terrorismus nicht nachgegangen, obwohl die Hinweise alle vorgelegen haben.
Timon Gremmels ist der SPD-Bundestagsabgeordnete für Kassel und Umgebung. Auch er sagt:
In der Tat gibt es klare Hinweise, dass es Querverbindungen zwischen NSU und dem jetzigen Mord an Lübcke gibt.
Ein sehr bekannter Neonazi, der schon lange im Dreiländereck Hessen, Thüringen, Südniedersachsen aktiv ist, ist Thorsten Heise. Aktuell im Bundesvorstand der NPD. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung distanzierte Heise sich vor wenigen Tagen von der Kasseler Szene und der Gewalttat an Lübcke. Malte Lantsch vom mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus kommentiert:
Was daran klar wurde, er kennt die entsprechenden Leute und dass er jetzt sagt, er habe politisch mit denen nicht viel zu tun, würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen.
Lantsch registriert auch Verbindungen von Thorsten Heise in die Hooligan-Szene des Kasseler Traditionsfußballclubs KSV Hessen-Kassel.
Dass sich Alt-Hools, rechte Hools oder Leute aus dem Neonazi-Spektrum, die früher schon im Stadion waren, jetzt eher vermehrt wieder da sind?
Wir sind von unserer Satzung heraus so organisiert, dass wir ganz klar all solchen nicht tolerierbaren Ereignissen entgegentreten. Und als Verein sind wir da auch ganz klar positioniert.
Wehrt sich Daniel Bettermann, Marketingleiter des KSV Hessen-Kassel. Natürlich wolle man keine Rechtsradikalen auf der Tribüne. Klar positionieren will sich die demokratische Stadtgesellschaft in Kassel auch am 20. Juli. Da hat nun die rechtsextreme Kleinpartei Die Rechte eine Demo anlässlich des 75. Jahrestages des Stauffenberg-Attentats auf Hitler angemeldet. Die Neonazis wollen auch vor dem Regierungspräsidium demonstrieren, in dem Walter Lübcke gearbeitet hat. Die Stadt will die Demo verbieten lassen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels.
Das ist der 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler. Und dass genau ausgerechnet an diesem Tag die Neonazis vom Hauptbahnhof Richtung Regierungspräsidium marschieren wollen und für Meinungsfreiheit demonstrieren wollen, ist eine Verhöhnung aller Opfer des 20. Juli 1944, genauso wie von Walter Lübcke. Wir müssen als Gesellschaft, als Stadtgesellschaft zeigen, wir sind mehr, und ich bin mir sehr sicher, wir werden deutlich mehr sein am 20.
Wer hat in Kassel das Sagen? Ludger Fittgau über die rechtsextreme Szene nach dem Lübcke-Mord. Erst die Sea-Watch, dann die Alan Kurdi. Seenotrettung im Mittelmeer ist in den vergangenen Wochen ganz stark zur Einzelfallfrage geworden. Über jedes Schiff und die Menschen darauf wird neu diskutiert. Die Verhandlungen sind jeweils reichlich schwierig, denn in Italien gibt es bekanntermaßen einen Innenminister, der maximal kompromisslos und hart auftritt. Heißt, die Schiffe nicht in die italienischen Häfen einlaufen lässt. In der deutschen Regierung rauft man sich darüber öffentlich die Haare. Zuletzt sogar Bundesinnenminister Horst Seehofer, der seinem Amtskollegen Salvini einen Brief geschickt hat. Bitte Häfen auf. Gebracht hat das allerdings wenig. In dieser Woche gab es nun überraschend deutliche Worte von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Die EU-Kommission, so Müller, soll eine neue Initiative starten. Die Mittelmeeranrainer besser unterstützen, zur Not über eine Koalition der Willigen. In der Bundesregierung aber hat man zuletzt immer auf einer gesamteuropäischen Lösung beharrt. Katharina Hamberger ist meine Kollegin im Deutschlandradio Hauptstadtstudio und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie Müllers Vorstoß eigentlich einzuordnen ist.
Nun, ich würde das als Einzelmeinung verbuchen. Müller ist durchaus bekannt dafür, dass er ab und an ohne Absprache seine Meinung äußert und das dann wohl aus Überzeugung. Und diese Meinung, die kann eben auch abweichen von der Meinung der Bundesregierung, aber eben auch von der Meinung der eigenen Partei. Ein Beispiel ist es bei dem Thema Obergrenze, für die die CSU sich ja wahnsinnig verkämpft hat, sich eher moderat geäußert hat, nie eine Zahl genannt hat. Die CSU hat ja immer von 200.000 Menschen gesprochen, sondern immer gesagt hat, wir können um Europa, wir können um Deutschland keine Zäune bauen, die Menschen kommen, wenn sie leiden. Woher diese Motivation kommt, dass er eben mit seiner eigenen Meinung nicht hinter dem Berg hält, da kann man eigentlich nur spekulieren, aber Müller weiß auch einmal, er schafft Aufmerksamkeit für sein Ministerium, das ja im Ranking der Berichterstattung oft nicht ganz so hoch steht, und er hat eben eigentlich noch wenig zu verlieren, weil er voraussichtlich wohl seine letzte Legislatur jetzt angetreten ist und damit kann er eigentlich auch sagen, was er möchte.
Wie sieht es denn generell mit dem Rückhalt für Müllers Vorschlag in seiner eigenen Partei, in der CSU, aus? Innenminister Seehofer steht ja insgesamt für eine harte Gangart in Sachen Flucht und Migration. Setzt Gerd Müller da jetzt sich vom Innenminister ab?
Man muss mal vorwegschicken, der Innenminister Horst Seehofer und Gerd Müller kennen sich schon sehr, sehr lange. Also seit 2005, da war Gerd Müller Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, da haben die beiden dann eng zusammengearbeitet. Also Seehofer weiß, wen er da vor sich hat sozusagen. 2013 hat Seehofer auch ganz bewusst das Entwicklungsministerium für die CSU beansprucht, quasi so als kleines Außenministerium, und hat es mit Müller besetzt. Also das hätte er auch anders machen können, obwohl er gewusst hat, dass Müller auch ab und an eben dazu tendiert, seine eigene Meinung zu vertreten. Müller war dann wiederum, man hat, gab so Reibereien in der letzten Zeit, sich auch ab und an von Seehofer wiederum abgesetzt oder hat sich auch oft manchmal gegen ihn gestellt, unter anderem im vergangenen Jahr nach der bayerischen Landtagswahl, als es nicht besonders gut aussah für die CSU. Da hat er eine Erneuerung auf allen Ebenen gefordert, also eben auch Seehofer mit eingeschlossen. Aber dass Müller sich jetzt ganz bewusst von der Person Seehofer absetzt, das würde ich bezweifeln. Vielmehr steht er eben für eine andere Richtung in der CSU, in der Volkspartei CSU, und das dürfte eben auch den bewusst sein, die von seinen Äußerungen inhaltlich nichts halten, dass er eben nun jetzt für einen anderen Kurs innerhalb der CSU steht, der sich eben manchmal vom harten Abschottungskurs von Seehofer und Dobrindt unterscheidet. Das war dann am Ende, obwohl das ja eben vielen CSUlern, vor allem eben denjenigen, die ich gerade genannt habe, manchmal vielleicht aufstößt, mitunter wohl auch ein Grund, dass er eben eine zweite Legislaturperiode lang Entwicklungsminister bleiben durfte, weil eben es in der CSU Forderungen gab, dass man diese Richtung auch braucht, dass man eben jemanden braucht, der nochmal einen anderen Kurs in der Flüchtlingspolitik hat, als das eben die Parteioberen haben.
Wenn wir uns nochmal Seehofer zuwenden, jetzt gab es zuletzt Anzeichen, dass er seine Haltung mit Blick auf die Seenotrettung aufweicht. Es gab den Brief an den italienischen Innenminister Salvini, also den Appell, italienische Häfen für Rettungsschiffe zu öffnen. Kann man da von so einer Art Sinneswandel bei Seehofer sprechen?
Naja, ich glaube, man kann schon davon sprechen, dass Seehofer da eine Art Wendung vollführt. Wenn wir mal zurückblicken, hat er 2018 noch gesagt, da ging es um Menschen, die vom Rettungsschiff Lifeline aufgenommen worden sind. Über die Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen entscheiden nicht die Schlepper, sondern demokratisch gewählte Regierungen. Und er hat dann eben betont, dass mit der Aufnahme von den Flüchtlingen von der Lifeline kein Präzedenzfall geschaffen werden darf. Also das ist eigentlich schon noch eine andere Linie, wo man sagt, wir wollen eigentlich nicht, dass diese Schiffe zu uns kommen, wir wollen eigentlich auch nicht diese Menschen aufnehmen, und das ist jetzt eben anders geworden. Ein Grund könnte eben sein, warum er jetzt auch Druck auf Salvini ausübt, warum er da vielleicht eine Wendung gemacht hat, dass es auch eine Änderung im Verhältnis zu Salvini gab. Seehofer wollte ja mit ihm ein bilaterales Abkommen abschließen, wo es um die Rücknahme von Flüchtlingen geht, die an der deutschen Grenze aufgenommen werden. Und im Gegenzug dazu hätte dann sozusagen Deutschland wiederum oder Italien wiederum Flüchtlinge auch nach Deutschland überstellen können, die wegen der Familienzusammenführung nach Deutschland kommen können. Salvini verweigert sich diesem Abkommen, und dann hat Seehofer sich irgendwann stark von ihm distanziert und sieht jetzt aber offenbar auch keinen Grund mehr, ihn mit Samthandschuhen anzufassen.
Jetzt gibt es ja seit Beginn der Flüchtlingskrise ziemliche Spannungen innerhalb der CSU, wenn es um das Thema Flucht und Asyl geht. Ein Teil der Partei argumentiert stark christlich, religiös. Ist das der Kontext, in dem wiederum Müllers Engagement jetzt zu sehen ist?
Na, ich denke, dass das zumindest etwas ist, was ihn antreibt. Die Kirche hat, als Müller zum zweiten Mal Entwicklungsminister wurde, ihm gratuliert zum erneuten Amtsantritt. Also die Motivation wird da auch sichtbar. Müller ist auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Also er ist nicht eben nur Christ und tut nichts, sondern engagiert sich eben auch. Und das dürfte ihn auf jeden Fall auch antreiben, dieses christliche Menschenbild dahingehend, dass man eben Menschen helfen muss, dass man retten muss. Aber was ihn natürlich auch noch zusätzlich antreibt, ist die Erfahrung, die er in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich in den Ländern, in die er gereist ist. Dort hat er ja auch einiges gesehen und sehen müssen, und das trägt ja oft dazu bei, dass man seinen Blickwinkel etwas ändert.
Jetzt galt 2013 Müllers Ernennung zum Minister ja noch als Überraschung, auch weil es hieß, dass es um sein Verhältnis mit Seehofer nicht besonders gut bestellt sei. Hat sich das inzwischen geändert oder hat Müller sich da im Amt freigeschwommen?
Naja, man muss sagen, Müller hat in seinem Amt mittlerweile eine enge Bindung zu den Themen aufgebaut, begreift sich da eben auch als eigenständigen Minister, von daher wohl auch die Äußerungen, und hat auch eine Wandlung vollführt. Also ich habe ja schon gesagt, er war Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium 2005 unter Seehofer. Damals war er noch stark für Agrarexporte ins Ausland, also entwicklungspolitisch eigentlich eher schwierig. Heute ist es anders, und das hat mit dem zu tun, was ich auch gerade schon beschrieben hatte, nämlich, dass er viel unterwegs ist, dass er viel sieht. Und er sagt, ich sehe die Not der Menschen und habe ganz konkrete Bilder vor Augen. Wenn man mal das Beispiel Agrarexporte nimmt, da hat er seine Meinung geändert. In einem aktuellen Interview im Spiegel spricht er zum Beispiel davon, dass Unternehmen in Äthiopien investieren sollen und das Land könnte zu einem bedeutenden Nahrungsmittelexporteur werden, also genau andersherum, als er früher gedacht hat. Eben, er hat auch kein Problem, sich damit seinen Kabinettskollegen anzulegen, wenn es um seine Themen geht. Zum Beispiel jetzt gerade bei Mindeststandards für deutsche Unternehmen, die im Ausland zum Beispiel Kleidung produzieren lassen. Da liegt er im Clinch mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Wirtschaftsministerium. Also versucht er durchaus eigene Akzente zu setzen und hat sich auch eben freigeschwommen.
Wenn wir zum Schluss noch mal nach vorn schauen, kommende Woche tagen die EU-Innenminister. Da will Deutschland wieder auf einen Mechanismus pochen, nach dem Flüchtlinge in der EU verteilt werden können. Gleichzeitig glaubt aber keiner noch dran, dass da eine gesamteuropäische Einigung möglich ist. Ist das nur noch Proforma-Politik der Bundesregierung, um sich sozusagen nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass man das Thema ignoriert, beziehungsweise nur an spontanen Einzelfalllösungen wie im Fall Sea-Watch arbeitet?
Also pro forma würde ich es nicht nennen. Ich glaube, da gibt es durchaus ein Ansinnen, eine Verteilung von Flüchtlingen zu erreichen innerhalb Europas. Und das ist eine Position, die nicht immer die Position der Bundesregierung war. Das hat sich in den letzten Jahren auch geändert, eben dadurch, dass so viele Menschen auch nach Deutschland gekommen sind. Es gibt eben auch schon sehr lange Verhandlungen darüber, dass man Menschen über Europa verteilt, in verschiedene Länder verteilt, weil das auf Widerstand gestoßen ist. Gibt es da auch noch einen anderen Vorschlag, dass man sich quasi rauskaufen kann, wenn man keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, zum Beispiel indem man investiert in den Grenzschutz. Darauf kann man sich aber innerhalb der Europäischen Union auch nicht einigen. Die Frage ist jetzt eben, und da ist auch die Frage, welche Haltung Deutschland in Zukunft dazu einnehmen wird, ob man vielleicht eine Koalition der Willigen bildet. Also sagt, wenn wir das europäisch nicht lösen können, dann müssen sich eben die Länder zusammentun, die Menschen aufnehmen wollen, die das können. Und entsprechend muss sich Deutschland auch positionieren. Ehrlich gesagt bin ich gespannt, was sich eben da in nächster Zeit entwickeln wird. Denn Horst Seehofer hat ja auch schon angedeutet, dass man da eine praktikable Übergangslösung möchte, was zum Beispiel die Aufnahme der Flüchtlinge eben aus der Seenotrettung betrifft. Und das klingt dann doch vielleicht schon so, dass man eben sagt, man tut sich mit den Ländern zusammen, die wollen.
Die Bundesregierung, die CSU, Herr Müller und die Seenotrettung. Einschätzungen waren das von Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Wohnungsnot in deutschen Städten, die bringt ja doch durchaus Menschen auf die Straße, also im übertragenen Sinne als Demonstranten. Zehntausende waren das im April in Berlin für bezahlbare Mieten gegen sogenannte Immobilienhaie. Und auch in anderen Städten Deutschlands haben sich viele Menschen hinter diese Forderungen gestellt. Also merke, ein Thema, das zieht. Vielleicht hat sich das auch Bodo Ramelow gedacht, der Ministerpräsident von Thüringen. 5000 Wohnungen soll das Land kaufen, und zwar in Gera. Vor der Landtagswahl am 27. Oktober könnte das schick aussehen. Einziges Problem: Wohnungsnot herrscht in Gera nun nicht gerade. Genauer gesagt sogar Leerstand. Henry Bernhard mit der ganzen Geschichte.
Robin Hood hat jetzt auch in Erfurt zu tun. Zusammen mit seinem Freund Little John, dem treuesten seiner Kampfgefährten, nimmt er den Reichen und gibt den Armen. Oder ist das doch nur Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident, mit seinem Sprecher Günter Kolodziej, der dann in den Bürgersaal der Erfurter Staatskanzlei einmarschiert?
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Presseunterrichtung. Das Wort hat der Ministerpräsident.
Wir haben überhaupt nicht vorgehabt, Wohnungen zu erwerben.
Niemand hat die Absicht, Wohnungen zu erwerben? Robin Hood alias Bodo Ramelow hat also im Affekt gehandelt und er hat etwas mitgebracht. Einen Schatz, den er von den draußen lauernden Heuschrecken in Sicherheit gebracht hat. Aus reinem Pflichtgefühl natürlich. 5000 Wohnungen in Gera will das Land kaufen von einer britischen Immobilienfirma, um die Mieter in Gera zu schützen.
Wir haben überhaupt nicht vorgehabt, Wohnungen zu erwerben, sondern es war die Firma Benson & Elliott, die ihren eigenen Finanzanteil, den sie mir gegenüber erklärt haben, dass sie ihn sehr lange behalten wollen, nach sehr kurzer Zeit auf einmal das sehr lange in sehr kurz gewandelt wurde. Und in der Situation gab es die Frage des Oberbürgermeisters an mich, ob wir der Stadt helfen können, dass das nicht dazu führt, dass diese Anteile von Benson und Elliott an den spekulativ getriebenen Wohnungsmarkt in Deutschland kommt. Wir möchten den Mieterschutz in Gera an diesem Beispiel der GWB Elstertal auch praktizieren.
Die Stadt Gera würde ja die 5000 Wohnungen auch gern kaufen, zumal die Wohnungen den Gera-Stadtwerken noch bis vor 5 Jahren gehörten. Als die aber pleite gingen, mussten 75% der Anteile der Wohnungsbaugesellschaft verkauft werden, eben an Benson Elliott. Angeblich für rund 30 Millionen Euro. Die Briten haben investiert und den Leerstand verringert und wollen nun für 70 Millionen Euro verkaufen. Gera aber kann sich das gerade schlichtweg nicht leisten und vermutlich auch nicht in absehbarer Zukunft. Wenn das Land nicht handelt, so die Logik des ersten linken Ministerpräsidenten in Deutschland, dann hätten sich die, Zitat, Spekulanten über die Wohnungen hergemacht. Und das Land habe doch ohnehin so einen Wohnungsbaufonds, in dem das Geld nur rumliege. 200 Millionen Euro für Sanierung oder Umbau, die noch nicht abgerufen wurden von den Kommunen. Warum also nicht in den Kauf von Wohnungen investieren?
Und ich will als Kaufmann anmerken, es ist eine rentierliche Geldanlage.
Private Investoren in den Wohnungsmarkt würden eine Rendite von 7% oder gar 10% erwarten, so Ramelow. Und vor den gierigen Finanzhaien will die rot-rot-grüne Landesregierung die Wohnungen retten, zum Nutzen aller. Der Mieter, der Stadt Gera, der Thüringer überhaupt. Tolle Sache, denkt sich der linke Ramelow knapp 4 Monate vor der Landtagswahl.
Und an dieser Stelle erlaube ich mir den Hinweis, dass das Land schon vom Rechnungshof dafür vor einiger Zeit kritisiert worden ist, dass dieses Wohnungsvermögen lediglich als Bargeld hinterlegt ist.
Der Landesrechnungshof aber sieht das ganz anders. Gera habe gerade keinen Wohnungsmangel, keine hohen Mieten, sondern im Gegenteil hohen Leerstand zu verwalten. Sogar Sozialwohnungen stünden in Gera leer, so der Präsident des Rechnungshofes Sebastian Dette, der nach eingehender Prüfung dem Land dringend vom Kauf der Wohnungen abrät.
Der Verweis auf dieses Wohnungsbauvermögen trägt hier aus unserer Sicht nicht, weil da ja auch bestimmte Voraussetzungen dafür gegeben sind, wann das für den Erwerb von Wohnraum genutzt werden kann. Soweit wir das jetzt beurteilen können, liegen die Voraussetzungen derzeit nicht vor. Sie könnten gegebenenfalls geschaffen werden. Wenn man also dann ein solches Geschäft machen sollte, sollte man erst dafür auch die rechtlichen Voraussetzungen dann schaffen. Das sehe ich doch sehr kritisch.
Dette hat der rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt mitgeteilt,
dass ich mich wundere, dass ausgerechnet in Gera hier diese Anstrengungen unternommen werden. In der Tat gibt es vielfach angespannte Wohnungsmärkte in Großstädten und beispielsweise in Jena und Erfurt. Da könnte man eher darüber nachdenken, ob hier solche Maßnahmen geboten sind. Für Gera haben wir einen dahingehenden Bedarf nicht erkennen können.
Auch die Opposition will in Ramelow keinesfalls den Retter der Armen und Entrechteten erkennen. Mike Kowalek, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, moniert:
Aktuell gibt es hunderte leere Wohnungen in Gera. Angesichts des hohen Leerstands in Gera und weit unterdurchschnittlicher Mieten in dieser Stadt ist es absurd, dass das Land dort Wohnungen von einem privaten Investor zurückkaufen soll, um besser günstigen Wohnraum anbieten zu können.
Ramelows Partei, Die Linke, gefällt sich dennoch gut in der Robin-Hood-Pose. Die Grünen stimmen dem Deal hingegen nur zähneknirschend zu. Roberto Kobelt, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag.
Insgesamt möchte ich klar sagen, dass unsere Fraktion den Ankauf in Gera unterstützt, aber als eine Ausnahme und mit der dringenden Option, das auch wieder in kommunale Hand zurückzugeben. Weil Wohnungsbau gehört meiner Meinung nach in kommunale Hände.
Die SPD wiederum ist zwar prinzipiell für Wohnraum in öffentlicher Hand, aber hinter den Regierungskulissen ist die Begeisterung deutlich kleiner.
Die Zweifel sind groß, ob das Land überhaupt mit 70 Millionen Euro in den Wohnungsmarkt eingreifen darf. Auch fürchten sich wohl manche Minister davor, persönlich für einen fehlerhaften Deal verantwortlich gemacht zu werden. Nicht alle in der rot-rot-grünen Koalition, so munkelt man im Landtag, hoffen darauf, dass der Deal mit Benson Elliott der wettbewerbsrechtlichen Überprüfung in Brüssel standhält. Zurück blieb aber immerhin der gute Wille. Ein Vierteljahr vor der Landtagswahl.
Gefühlte Wohnungsnot in Gera. Henry Bernhardt, unser Thüringen-Korrespondent, berichtete.
Ich glaube, im Moment bräuchten wir noch viel mehr von Klarheit in den Worten und in den Taten.
Tausend Orte, die man gesehen haben muss. Vielleicht hatten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch schon mal ein Buch mit so einem Titel in der Hand. Und vielleicht haben Sie es dann ja auch ganz schnell wieder weggelegt. Denn es ist zu vermuten, dass diese 1000 Orte schon lange kein Geheimtipp mehr sind. Nur mal so als Größenordnung. 1,6 Millionen Menschen leben in Barcelona. An Touristen kommen im Jahr etwa 30 Millionen in die Hauptstadt Kataloniens. Selbst wenn die Besucher nicht alle zur selben Zeit in die Sagrada Familia wollen, kann man sich ausrechnen, dass es dort wenig besinnlich zugeht. Entsprechend hat es in Barcelona, aber auch anderswo schon Demonstrationen gegeben gegen das, was man heute neudeutsch als Overtourism bezeichnet. Für Ärger unter den Einheimischen, wenn auch in viel kleinerem Maßstab, sorgen Touristen übrigens auch hierzulande. In Bayern etwa, wo wieder das Wort Obergrenze die Runde macht. Diesmal allerdings eine für Touristen. Burkhard Schäfers hat sich in Passau umgehört.
Walter Landshuter ist Scharfrichter von Passau, ein Mann des Kabaretts und zugleich ein Kritiker des bayerischen Touristenbooms. Besonders stören ihn die Kreuzfahrtschiffe, die jetzt im Sommer in Dreierreihen am Passauer Donauufer anlegen.
Die Tausenden von Leuten, die da rausströmen und durch die Gassen geführt werden, das ist eine Horrorvorstellung, wo ich sage, so könnte Passau auch untergehen in diesen Fluten.
Landshuter, der in jungen Jahren Passaus bekannte Kabarettbühne, das Scharfrichterhaus, gründete, findet die Kreuzfahrtschiffe beinahe so schlimm wie das Hochwasser, das die Stadt alle paar Jahre heimsucht. Er fordert, den Massentourismus eindämmen.
Die werden durch die Gassen geschleift und haben schon die Wasserflaschen vom Schiff dabei und essen auch wieder am Schiff. Also die kaufen sich maximal ein paar Andenken hier. Wenn es wenigstens das große Geschäft wäre, wo Passau aufblüht, da die sagen, okay, wir haben zwar überflutet von Touristen, aber wenigstens haben wir reich geworden dadurch. Aber das ist leider auch nicht der Fall. Und so sehe ich es allmählich als Plage an.
Auch anderswo melden sich Denkmal- und Naturschützer zu Wort. Bayern ist bundesweit Ferienregion Nummer 1 mit einem Fünftel aller Deutschlandurlauber, Tendenz steigend. Manche finden, nun sei eine Grenze erreicht. Menschenschlangen vor Sehenswürdigkeiten, verstopfte Straßen, Umweltzerstörung. Wird Bayern der neue Ballermann? Auf Mallorca, in Venedig und Barcelona kämpfen sie schon länger mit einer Entwicklung, die Tourismusforscher wie Alfred Bauer Overtourism nennen.
Es gibt sicherlich Orte, die ein zu viel an Tourismus haben. Sehr viel Tourismus heißt natürlich auf der anderen Seite auch eine sehr hohe Wirtschaftskraft durch den Tourismus in diesen Regionen. Und wenn Sie sich jetzt in manchen Orten mit den dort ansässigen Hoteliers, mit dem Einzelhandel unterhalten, dann ist natürlich erstmal die Angst da, wenn Sie sagen, es bräuchte etwas weniger Tourismus. Wie können wir diesen Wirtschaftsfaktor, diese Wirtschaftskraft durch Tourismus halten?
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger jubiliert angesichts der zuletzt knapp 100 Millionen Übernachtungen im Jahr. 600.000 Beschäftigte lebten ausschließlich vom Tourismus, einem, so Aiwanger wörtlich, Musterknaben der Wirtschaftsbranche. Hier rollt der Rubel, freut sich der Minister. Scharfrichter Walter Landshuter winkt ab.
In Passau braucht man den Tourismus nicht mehr fördern. Wenn es dann darum geht, die Busse und Schiffe zu zählen, da wäre ich schon skeptisch.
Christine Bauer ärgert sich über das Gerede von Obergrenzen. Sie führt mit ihrem Sohn das Haus der Geschenke am Passauer Residenzplatz, gegründet 1947. Im Sortiment Souvenirs, T-Shirts, Bierkrüge, Postkarten.
Die Kritiker schaden natürlich dem Geschäft. Weil mancher, der noch nicht fest entschlossen ist, Passau zu buchen, der sagt dann, ach, in so übervolle Stadt wollen wir nicht oder den Massentourismus wollen wir nicht. Aber die Touristen verteilen sich in der ganzen Stadt, also ist es auch nicht störend.
Auf ihren Ruf bedacht, haben mehrere Tourismus- und Wirtschaftsverbände nun ein bayerisches Zentrum für Tourismus gegründet, eine Art wissenschaftlich-praktische Ideenschmiede. Damit, Zitat Staatssekretär Roland Weigert, Bayern langfristig Vorreiter und Trendsetter im Tourismus bleibt. Für die Initiative macht der Freistaat pro Jahr bis zu 1 Million Euro Haushaltsmittel locker. Die Leitung übernimmt Alfred Bauer, Professor für Tourismusmanagement an der Hochschule Kempten. Er muss den Spagat schaffen, die Kritiker zu besänftigen, ohne dem Standort zu schaden.
Warum ist Bayern so ein attraktives Urlaubsziel? Weil der Lebensraum attraktiv ist. Und aus dem Grunde meine ich, dass der Lebensraum attraktiv gehalten werden muss. Und das hängt sicherlich dann auch mit der Befindlichkeit der Einheimischen zusammen. Es hat auch sehr viel mit Emotionalität zu tun. Wenn sich die Einheimischen in ihrem Lebensraum wohl fühlen, dann wird es der Tourist ebenfalls. Vielleicht ist ab und zu etwas weniger dann sinnvoller als etwas zu viel.
Zur Wahrheit gehört aber auch, in ganz Bayern sind gerade einmal knapp die Hälfte aller Betten ausgelastet, durchschnittlich 46%. In so manchem verlassenen, überalterten Ort in der Oberpfalz oder im Fichtelgebirge würden sie sich mehr Urlauber wünschen. Im Gegensatz dazu stehen sogenannte Hotspots wie Passau, Bamberg, Regensburg, München, die Zugspitze oder Schloss Neuschwanstein mit jährlich 1,5 Millionen Besuchern, sagt der CSU-Landtagsabgeordnete und Tourismusexperte Klaus Holleczek.
Sind wir doch froh, dass wir diese tollen Schlösser haben von König Ludwig, die einfach die Menschen anziehen. Andere beneiden uns darum. Wir wollen die Menschen ja auch nicht abstoßen, sondern wir wollen sie ja eigentlich schon haben, aber vielleicht zu anderen Zeiten besser verteilt.
Die Politiker setzen ihre Hoffnung jetzt auf das neue Zentrum für Tourismus, wo es Wissenschaftler und Unternehmer gemeinsam richten sollen, indem die einen von erfolgreichen Ideen anderer erfahren und diese nachahmen. Bisher klingt das etwas wolkig, konkrete Veranstaltungen sind noch keine geplant. Tourismusforscher Bauer hat zumindest eine Idee.
Wenn Sie beispielsweise eine App haben, die Ihnen aktuell anzeigt, wie viele Besucher jetzt an der Kasse zu einer Sehenswürdigkeit anstehen und Sie daraus dann den Schluss ziehen, ich schaue mir in den nächsten 2 Stunden etwas anderes an, glaube ich schon, dass das also zu einer Entzerrung der Besucherströme führen kann. Wenn das Ganze natürlich noch gepaart ist mit unterschiedlichen Eintrittspreisen, dann kann da sicherlich die Digitalisierung weiterhelfen.
Also Touristen verteilen statt Grenzen ziehen. Die genervten Anwohner in Passau oder am Schloss Neuschwanstein wird das nur bedingt erfreuen.
Wenn die Gastfreundschaft strapaziert wird, Burkhard Schäfers über Overtourism in Bayern. Das DLF-Magazin geht an dieser Stelle für heute zu Ende. Die Redaktion hatten Ursula Welter und Ulrike Winkelmann. Zum Nachhören gibt es das Magazin wie immer auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald, sagt Johanna Herzing.